Geschwister, wir können voller Freude sein, dass wir wie Jesus Christus demütig denken können. Er befähigt uns dazu. Und sicherlich fragt ihr euch, was ist der Sinn dahinter, dass wir das tun? Warum sollten wir demütig gesinnt sein? Was haben wir davon? Nun, zum einen, wir wollen ihm gleich sein. Wir wollen ihm gleich sein. Und so ist die Gemeinde heutzutage auch die Gemeinde in Sklavengestalt, in der Gestalt eines Sklaven. Man guckt sich die Gemeinde Jesu Christi an und denkt, oh, was ist für ein kleiner Haufen, was für eine armselige Truppe, versammelt sich irgendwo in einem Hinterhof in einem Schweinestall, um ihren lebendigen Gott anzubeten. Wie jämmerlich. Oh, so ähnlich dachte man von Jesus in der Gestalt des Fleisches. Man verachtete ihn. Und so sind wir, weil wir mit dem Herrn Jesus Christus so verbunden sind. Wir sind mit ihm eins. Er ist hier, seine Gemeinde. Wir sind immer noch sein Leib auf Erden, im Fleisch. Und deshalb demütigen wir uns, wie er sich gedemütigt hat. Und wir haben davon gehört in Philipper Kapitel 2, schon ab Vers 1, fängt es an, dass es darum geht, dass wir eine demütige Stellung einnehmen, eine demütige Gesinnung, ein demütiges Denken. Ein ständiges demütiges Denken ist eine Gesinnung und die wollen wir haben, weil Christus so gesinnt war. Und so heißt es auch in dem Predigttext von heute, in dem Teil 2, sei wie Christus Jesus demütig gesinnt. Ab Vers 5 lese ich im Philipperbrief. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Soweit der Text. Und wir haben uns beim letzten Mal damit beschäftigt, was es heißt, die Demutsgesinnung in seiner Entäußerung zu verstehen. Wir haben Entäußerung ein bisschen analysiert und Entäußerung bedeutete nicht, dass Gott etwas beiseite gelegt hat, um Mensch zu werden, dass er verzichtete, Gott zu sein, sondern er nahm eine wahre menschliche Natur an. Die Menschwerdung, die Entäußerung ist nicht eine Frage von den Dingen, die man abzieht von Gott, sondern etwas, was man hinzugefügt hat. Menschwerdung, ein wahrer Mensch, bedeutete, dass er trotzdem wahrer Gott blieb, vollumfänglich, kein Abzug, keine Defizite als Gott. Und darin sehen wir seine demütige Gesinnung, dass er das als Gott bereits dachte, dass er Mensch wurde, und zwar nicht nur irgendein Mensch, sondern in der Gestalt eines Sklaven. Das ist die Wortwahl, die Paulus hier gewählt hat. Er hätte sagen können, der Herr Jesus oder der ewige Gott, er wurde Mensch, er wurde ein Pascha. Und er ließ sich bedienen, er wurde ein irdischer König und man diente ihm auf Erden, aber so war es nicht. Sondern die Entäußerung bestand darin, seine Menschwerdung bestand darin, dass er die Gestalt eines Sklaven annahm. Und ein Sklave ist dazu da, dass er dient. Ein Sklave weiß, ich habe keine eigenen Rechte, ich vertrete die Rechte eines anderen und ich bin dazu da, um zu dienen. Lasst uns vor der Predigt noch den Herrn um seine Hilfe bitten, dass wir diesen Text besser und voller verstehen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir sehen dürfen, dass du, der ewige Gott, der dreieine Gott, in deinem ewigen Ratschluss übereingekommen bist, eins warst, einfach, dass du, die zweite Person, unser Herr Jesus Christus, dass du Mensch wurdest, wahrer Mensch. Mit einem tatsächlichen Leib, dass du alle Züge und Eigenschaften eines Menschen aufgewiesen hast. Du warst so wie wir, doch ohne Sünde. Anbetung sei dir, dass du so gesinnt warst, um uns zu erlösen. Herr, dieser Plan war notwendig. Es bestand die Notwendigkeit, dass du Mensch wurdest, weil nur ein Mensch Menschen erlösen konnte. Und du bist als der heilige, gerechte Gottmensch gestorben für unsere Schuld, stellvertretend. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Herr, zeig du uns, wie du gedient hast, wie du als Sklave gedient hast und wie du selbst gehorsam warst. Gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Danke dafür. Wir geben dir die Ehre. Gib du uns jetzt offene Ohren und ein gutes Verständnis für dein Wort. Amen. Ja, wir haben die Demutsgesinnung des Herrn, des Christus gesehen in seiner Entäußerung. Und jetzt ist er entäußert und er ist ein Sklave. Und der zweite Punkt ist die Demutsgesinnung Jesu in seinem Dienst, denn ein Sklave dient. Und das dritte, was wir uns noch anschauen, ist die Demutsgesinnung Jesu in seinem Gehorsam. Nun, lass mich da ansetzen, dass ich sage, dass alles, was er tat, tat er nicht nur, um das Gefühl der Menschheit zu erleben, um zu sagen, ja, ich kann so denken wie ihr, ich kann fühlen, wie ihr fühlt. Er tat es, um uns zu erlösen. Was er tat, tat aus der Gesinnung der Demut, um auf diesen Wege, und das ist der einzige Weg, die Menschen vom Fluch des Gesetzes zu erlösen. Das haben wir beim letzten Mal kurz angesehen. Stellt euch einfach nur vor, der ewige Gott, den ihr aus der Schrift kennt, den wir uns einfach nicht nur so in unseren Köpfen zusammenbasteln, sondern den wir aus der Heiligen Schrift kennen, er wird Mensch und er wird nur als ein Mensch gesehen. Er geht über die Erde und man geht an ihm vorbei und sagt, da, wie ein anderer Mensch. So sehr hat Gott sich erniedrigt und nahm eine völlige Menschheit an. Und er würde für alle, die an ihn glauben, zur Gerechtigkeit, weil er als dieser gerechte Mensch gestraft wurde von seinem eigenen Vater. Und das wissen wir, um unserer Übertretung willen ist er durchbohrt worden, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nun, das, ihr Lieben, ist die gewichtige Bedeutung der Erniedrigung und demütigen Gesinnung des Christus. Aber es kam nicht nur zu Entäußerung und Erniedrigung und zum Menschsein, sondern in seiner demütigen Gesinnung nahm er die Gestalt eines Sklaven an. Zweitens, die Demutsgesinnung Jesu in seinem Dienst. Nun, nachdem wir also diese Demutsgesinnung unseres Gottes gesehen haben, der sich als Gott entäußerte und das Wesen eines Sklaven annahm und uns Menschen ähnlich war, wollen wir jetzt sehen, wie man dient als ein perfekter Mensch. Nun, bereits als Gott besaß er diese Gesinnung, haben wir festgestellt. Und das haben wir auch in der Bibelstunde gesehen, dass Gott Mensch wurde, die leibliche Geburt Gottes. Interessant, dass wir gerade uns diese Geburt angeschaut haben. Wir lehren, dass Jesus durch den Heiligen Geist im Leib der Jungfrau Maria empfangen wurde, Lukas 1, 35, und somit von einer Frau geboren wurde. Nun, das Resultat seiner Geburt waren zwei ganze, vollkommen und aber unterschiedliche Naturen, die göttliche und die menschliche. Und die wurden in einer Person vereint. Diese beiden Naturen, sie sind ohne Vermischung, ohne Veränderung und Teilung oder Trennung in unserem Herrn Jesus Christus. Er ist von daher nochmals ganz Mensch und auch ganz Gott. Nun, es gibt jedoch nur einen Christus und der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Nun, wir lehren nochmals, dass Christus in seiner Menschwerdung seine göttliche Natur, Eigenschaften und Vorrechte vollständig besaß. In seinem Zustand der Erniedrigung hat er jedoch nicht immer die Herrlichkeit seiner Majestät im vollen Umfang zum Ausdruck gebracht, sondern verbarg sie. Und das eben auch in seinem Dienst. Nun, das Verbergen bezieht sich nicht auf die Herrlichkeit der Majestät, die er als ewiger Sohn auch behielt. Ganz wichtig, die behielt er, weil er weiterhin den gesamten Raum erfüllte und den Kosmos sogar aufrecht erhielt. Nun, dieses Verbergen bezieht sich auf seine göttliche Herrlichkeit, die vor den Augen der Menschen verborgen war. Herrlichkeit, die zu entscheidenden Zeitpunkten offenbar wurde, aber normalerweise vor den Augen der Menschen verborgen blieb. Immer war sie vollständig vorhanden, aber nicht immer wurde sie voll zum Ausdruck gebracht, diese Herrlichkeit. Und das ist eigentlich der Kern der Kenosis, der Entleerung, der Entäußerung. Obwohl die Herrlichkeit vollständig vorhanden war, wurde die göttliche Natur, die Eigenschaften, und wenn wir von seinen Eigenschaften sprechen, können wir auch Vollkommenheiten sagen, und die Vorrechte wurden nicht immer vollständig zum Ausdruck gebracht. Manchmal wurde die Herrlichkeit vollständig zum Ausdruck gebracht, ihr erinnert euch, auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, da zeigte Jesus Christus seine Herrlichkeit. Manchmal wurde sie bis zu einem gewissen Grad zum Ausdruck gebracht. Ihr erinnert euch vielleicht an das Zeichen in Johannes Kapitel 2. Und da könnt ihr es nachlesen, Johannes 2, Vers 11. Dort zeigte Jesus seine Herrlichkeit, nachdem er Wasser in Wein verwandelte, glaubten die Jünger an ihn. Und zu anderen Zeiten wurde sie scheinbar überhaupt nicht zum Ausdruck gebracht. Wie wenn wir Jesaja 53 lesen. Da sehen wir überhaupt keine Herrlichkeit. Ganz im Gegenteil, was denken die Menschen? Schaut, da heißt es in Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Nun, wir haben gesagt, dass auch die Entäußerung gleichzusetzen ist, dass er sich ohne Ansehen machte. Man kann sagen, die Entäußerung ist, er machte sich ohne Ansehen. Christus hatte kein Ansehen. Nun, der Kern dieser Entäußerung war also kein Hingeben oder Entzug, keine Einschränkung oder Ablegung irgendeines Aspekts der göttlichen Existenz unseres Herrn Jesus. Stattdessen handelt es sich um die Annahme einer anderen Natur, durch die solche Einschränkungen dann auch erfahren werden konnten. Das ist sehr wichtig. Der Sohn wurde nicht weniger Gott, um wirklich Mensch zu werden. Nun, gemäß seiner menschlichen Natur handelte er in Unterordnung, diente er in Unterordnung unter den Vater. Johannes 4 macht es deutlich, Vers 34, schreibt euch diese Verse gerne auf. Er handelte durch die Kraft des Heiligen Geistes, Matthäus 12, 28, in der Unterordnung unter den Vater, während er gemäß seiner göttlichen Natur durch seine Autorität und Macht als ewiger Sohn handelt. Gott hält die eigene Herrlichkeit in seinem Menschsein hinter dem Schleier verborgen, dem Schleier seiner tatsächlichen, seiner wahren Menschheit. Und er offenbarte sich nur dann, wenn er es wollte und wie es seinen Plänen gemäß angemessen war. Und Jesus nahm die Gestalt des Wesens eines Sklaven an. Ein Sklave, nochmals, ist in erster Linie ein Mensch, der weiß, ich habe keine eigenen Rechte. Ich suche diese eigenen Rechte nicht bei mir, um Dienste zu leisten. Und Jesus war genau so. Er tat ausschließlich das, was der Vater ihm sagte. Ausschließlich. Er tat nichts aus sich selbst heraus, sondern er tat immer die Werke des Vaters. Johannes 10 sagt, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Nun, um das zu tun, erforderte es dieses demütige Wesen. Und das ist etwas, womit sich Menschen und wir sogar als neue Menschen immer noch uns sehr schwer tun. Die Jünger hatten dabei äußerst große Schwierigkeiten zu begreifen, was wahre Größe ist. Wir haben das im Markus-Evangelium wiederholt angesehen, dass sie oft gestritten haben, dass sie miteinander in Argumenten waren, wer wohl der Größte ist. Und in Matthäus 20 beruft Jesus sie zu sich und er sprach, Matthäus 20, Vers 25, er sagt, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier ist unser Vorbild. Jesus forderte seine Nachfolger auf und sagte, Matthäus 11, kommt, nehmt auf, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin demütig und von Herzen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Seht ihr, das Ziel ist es, von Jesus Christus selbst zu lernen. Und das, was Jesus sagte, wozu er aufforderte, das lebte er auch. Und besonders eindrücklich für die Jünger muss dieses Ereignis gewesen sein, im oberen Saal, kurz vor in der Nacht, als Jesus verraten wurde, als er den Jüngern die Füße wusch. Bitte öffnet eure Bibeln und lasst uns einmal zu diesem Text gehen. In Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, ein wunderbares Beispiel dafür, während seines irdischen Lebens, wie Jesus sich demütigte und uns ein Beispiel dafür gab. Da heißt es ab Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die er in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war, und zu Gott hinging. Stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Vers 12. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ihr Lieben, es ist wahr, dass wir heute nicht einander die Füße waschen, aber dieses Vorbild, dieser anschauliche Akt der Demut beschreibt sein Wesen als Diener. Genau dieses Muster gilt es von uns nun nachzueifern. Das ist die Aufforderung hier. Wenn wir erkennen und erfassen, ja glauben, wer wir tatsächlich sind, dann fällt es uns erheblich leichter, genau wie Jesus zu handeln. Versteht ihr das? Wenn wir wissen, wer wir sind und wenn wir wissen, wer er ist, dann fällt es uns einfacher, so zu handeln wie Jesus. Aber genau da liegt die Schwierigkeit. Wir sind vergesslich und in unserem Fleisch besteht die Neigung, oft höher von uns zu denken, als sich zu denken gebührt. Ist es nicht so? Paulus mahnt deshalb die Römer und sagt in Römer 12, Vers 3, ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Lieben, Jesus wusste, warum er gekommen war. Und an dem Beispiel Jesu wollen wir lernen, dem wollen wir folgen. Betrachtet bitte sein Leben in Hinsicht auf diese Gesinnung der Demut. Und sein irdischer Dienst, ihr wisst, gipfelte in dem Höhepunkt des Todes am Kreuz. Er ordnete sich dem Vater in allem voll unter. Und wir erinnern uns, das war nicht einfach, selbst für unseren Herrn Jesus Christus, der ohne Sünde war. Er erlebte sogar einen Kampf. Wir wissen um den Kampf im Garten Gethsemane, wie sehr ihn das herausforderte. Aber dennoch blieb er ohne Fehl und ohne Sünde in all seiner Demut. In Matthäus 26 lesen wir davon, dass er den Vater bat, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das sagt er gleich zweimal, das sagt er in Vers 39 und Vers 42 auch. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Der Herr besaß nur diesen einen Willen, den Willen des Vaters. Im Fleisch lernte er, diesen Willen des Vaters zu tun. Sein Wille deckte sich immer deshalb mit dem Willen des Vaters. Und sein irdischer Dienst hatte deshalb auch einen gewissen Ausgang, der schon von den Propheten mit Gewissheit und hundertprozentiger Treffsicherheit vorhergesagt werden konnte. Weil Jesus als der Knecht, und wir haben davon gelesen, auch in Jesaja 42, genau tun würde, was der Vater sagte. Weil Jesus sich gedemütigt hat, und zwar indem er sich aus der Position und der Gegenwart der Herrlichkeit des Vaters herabließ, dafür sich selbst ohne Ansehen machte und Mensch wurde, hat ihn der Vater auch in der Bestätigung seines Wohlwollens und in der Bestätigung seines gerechten Handels von den Toten auferweckt und zu Rechten des Thrones gesetzt. Der Herr Jesus Christus war in Knechtsgestalt, heißt es, oder in der Gestalt eines Sklaven, und er diente und er dient immer noch. Er ist nicht mehr in der Gestalt eines Sklaven, aber er dient immer noch. Und der Schreiber des Hebräerbriefes zeigt diesen Werdegang so deutlich auf, dort in Hebräer Kapitel 2, Vers 17 heißt es, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Er diente in Knechtsgestalt bis zu dem Moment der großen Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Für wen tat er das? Nun, in erster Linie tat er das für seine eigene Herrlichkeit, um seine Herrlichkeit zu zeigen, aber er tat es auch, um uns zu retten. Er tat es um seiner eigenen Ehre willen, aber du und ich, wenn wir ihm glauben, wie die Schrift es sagt, sind die Nutznießer dieses treuen, demütigen Dienstes des Herrn Jesus Christus. Ist es nicht wirklich angemessen, dass der Sohn Gottes deine Gesinnung, dein Denken prägt und beherrscht? Genau das ist der Punkt, den Paulus machen will in Vers 5. Ihr sollt so denken, wie Christus Jesus auch. Da steht er im Griechischen. Dies sollt ihr denken. Und damit bezieht er sich auf die Verse 1 bis 4, wo diese Gesinnung schon angesprochen wird. Und dann wie Jesus Christus auch. Und dann die Verse danach beschreibt er uns genau, wie hat er das gemacht. Einmal in der Entäußerung, dann als Knecht in Knechtsgestalt, in Sklavengestalt und letztlich in seinem ungebrochenen Gehorsam. Wie willst du ihm, nicht mit all deinem Denken und Tun, wie willst du ihm dienen, wenn du nicht so denkst wie er? Wenn du nur aus deiner eigenen Kraft ihm dienen möchtest, ihm würdig wandeln möchtest, dann versagst du. Wir wollen eines Sinnes sein und wir wollen die Einheit des Geistes haben, deshalb müssen wir denken wie Christus gedacht hat. Wenn wir nur uns selbst anstrengen und uns auf eigene Gedanken verlassen, ihr Lieben, dann sind wir bald verlassen. Und das geht nicht. So können wir nur uns selbst gefallen. Wir brauchen Christi Sinn. Habt ihr das mal gelesen in der Schrift? Wir haben Christi Sinn. Wir kennen seine Gesinnung. Wir wissen, was er denkt. Wir müssen in der absoluten Abhängigkeit von ihm leben. Und das insbesondere in dem, was er denkt. Denn aus dem Denken nochmals entsteht ein entsprechend heiliger Wandel. Wir brauchen das Wort des Christus und sollen dies in uns leben lassen. Wir brauchen Gesinnung Jesu, um wie er treu zu dienen und gehorsam zu sein. Ihr Lieben, demütig gesinnt zu sein, ist nicht nur ein Aufruf Jesu oder des Apostel Paulus. Sowohl Jesus und Paulus lebten diese Gesinnung. Paulus sprach gegenüber den Ältesten von Ephesus, dort in Apostelgeschichte 20, Vers 18 und 19 heißt es, als die Ältesten zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtung. Ein Dienst muss immer in Demut geschehen, in der Unterordnung unter die Gedanken Gottes, die Gedanken unseres Herrn Jesus Christus. Lass uns dem nacheifern, denn es gibt keine Alternative zu dem Dienst, zu dem auch du berufen bist. Wenn du von deinem Befehl zum Dienst liest, und das kommt in der Bibel immer wieder vor, wenn du liest, dann füge gedanklich immer die Demutsgesinnung des Christus hinzu. Lass mich das mal ein Beispiel geben. 1. Petrus 4, da heißt es 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Nun, jetzt können wir hinzufügen, dient einander in der Demutsgesinnung des Christus, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Nun, Vers 11 macht das fast deutlich, da heißt es in Vers 11, 1. Petrus 4, Vers 11, Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wir können es nur als Aussprüche Gottes sprechen und tun, wenn wir uns ihm unterordnen. Sonst sind es unsere eigenen Worte. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, nicht aus eigener Kraft, damit allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun, die Demutsgesinnung, die können wir überall auf der Schrift, in der Schrift sehen, wenn Jesus auf der Erde wandelt. Und es ist einfach mal wert, die Evangelien durchzulesen und festzustellen, wie hättet ihr reagiert an bestimmten Stellen? An bestimmten Stellen hätten wir einfach unseren Ellbogen ausgefahren und hätten Pharisäer über den Haufen gerannt. Ja, aus unserem Fleisch hätten wir garantiert selbst so gehandelt. Aber Jesus brachte sein Werk, seinen Dienst zum Ende in einer Demutsgesinnung. Und er blieb ständig dabei, sich niedrig zu halten, um zum Ziel zu kommen. Wir selbst, wir sind oft, und das sehen wir auch in der Schrift, von so einigen Glaubenshelden sogar, dass sie manchmal die Geduld verloren haben und auf eigene Faust unterwegs waren. Die Demutsgesinnung des Herrn bleibt an dem Denken unseres Herrn Jesus Christus. Nun, die Demutsgesinnung des Herrn zeigte sich in seinem irdischen Dienst und in seinem Gehorsam. Und diese beiden Dinge überlappen wirklich miteinander. Der Dienst ist ein Dienst, den er im vollen Gehorsam tut. Genauso, lieber Bruder, liebe Schwester, soll auch sich dein Leben in der Demutsgesinnung des Herrn Jesus Christus zeigen. Und zwar im Gehorsam. Ich weiß noch, als ich das erste Mal, das auf einmal kam mir das, das hätte man schon jahrelang vorher entdecken können, aber Jesus war seinem Vater gehorsam. Und da habe ich gedacht, ja, mehr will er eigentlich auch nicht von uns. Wir sollen ihm gehorsam sein. Was für eine einfache Theologie ist das? Wir sollen im Gehorsam demütig denken. Und von Jesus schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, da in Kapitel 5, sagt er ab Vers 8, obwohl er Sohn war, und damit meint er, obwohl er Gott war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Nämlich der Sohn, der Mensch wurde, der wahre Mensch, musste Gehorsam lernen. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Nun, der Schreiber macht das Erstaunliche deutlich und sagt, obwohl er Sohn war, obwohl er Sohn Gottes war, und damit hat er doch an dem, was er in seinem Menschsein litt, den Gehorsam gelernt. Nun, Christus musste nicht leiden, um Gehorsam zu überwinden, Ungehorsam zu überwinden oder irgendwie zu korrigieren. Ich sag dir, es wäre ein Albtraum aller Eltern, wenn ihr absolut gehorsame Kinder hättet. Das wäre ein Albtraum. Ich sage, oh, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Das war etwas, was Josef und Maria erlebt haben in Jesus Christus. Stell dir vor, ihr seid immer nur die Buhmänner. Eure Kinder haben immer recht. Das ist ein Albtraum, weil es zeigt immer an, wie schuldig du bist, wie unvollkommen du bist. Und genauso war Jesus auf der Erde. Er war immer gehorsam. Und weil er seinem Vater gehorsam war, war er auch seinen Eltern gehorsam. Ich meine, ihr, die ihr Kinder habt, ihr könnt euch das nicht mal ausmalen, was das bedeuten würde. Das ist eine Utopie, eine Traumwelt ist das. In seiner Gottheit als Sohn Gottes verstand er den Gehorsam vollkommen. Und als wahrer Mensch lernte er aber jetzt das erste Mal auf perfekte Weise den Gehorsam im Fleisch. Ich meine, Jesus war nicht so ein Superbaby, das keine Windeln anhatte. Nein, das heißt sogar in Windeln gewickelt. Das war ein ganz normaler Mensch. Und man sah ihn seine Gottheit nicht an. Der strahlte nicht irgendwie aus seinen Augen da irgendeine Feuerflamme heraus und sagt, oh, was ist das denn für ein Kind? Ja, wie die Incredibles, wie heißen die Unglaublichen? Nein, es war ein ganz normaler Mensch mit einem ganz normalen Leib. Und in diesem Leib musste er lernen. Und er war der perfekte Lerner. Als wahrer Mensch lernte er sofort. Als fleischgewordener Gott demütigte er sich selbst, um vieles zu lernen. In Lukas 2 heißt es in Vers 52, und Jesus nahm an in Weisheit. Und er nahm sogar ein Alter zu und Gnade bei Gott und den Menschen. Seht ihr, ein ganz normaler Mensch. Doch nicht ganz wie wir, denn ohne Sünde. Und zu diesem Lernen gehörte auch sein Gehorsam. Und der Gehorsam des Herrn Jesus, der ehrte seinen Vater. Nun, das Wunderbare dabei ist, unser Jesus Christus wurde nie durch eine verdorbene menschliche Natur irgendwie gereizt durch sein Fleisch. Er ging nicht irgendwo am Laden oder irgendwo vorbei und hat gedacht, oh, das möchte ich haben, das begehre ich so sehr und fing schon da an zu sinnen. Das gab es nicht bei ihm. Ja, wo wir vielfach in unserem Leben sündigen, weil wir schon mit unseren Augen begehren, das kannte der Jesus nicht. Er konnte dem Vater immer in allem sich unterordnen. Er wusste, was ihm zustand. Und ihr könnt euch vorstellen, dass er, als der Geist Gottes ihn in die Wüste führte und er fastete, da bekam er Hunger nach 40 Tagen. Ist das ein Wunder? Nein, das ist selbstverständlich, dass man hungrig ist. Was hätte Jesus als Gott machen können, nach den Vorstellungen einiger Kreise und Gruppierungen in dieser Welt, die glauben, ja, der hätte sich einfach alles machen können. Ja, hätte er auch. Hat er aber nicht. Weil es war nicht dran. Jesus war nicht nur irgendwie gehorsam, sondern Paulus betont es jetzt hier in diesem Text. Er war gehorsam bis zum Tod. Und das ist das Maximum, ja, bis zum Tod, zum Tode am Kreuz. Und ihr Lieben, das ist das Höchstmaß an Demut. Denn in seinem Leben und auf seinem Weg im Fleisch erlebte er zunächst immer wieder einen scheinbar unvereinbaren Widerspruch von Sündern gegen sich. Die Juden suchten ihn zu töten. Habe ich heute Morgen erst gelesen im Johannesevangelium. Wie ein Kehrreim kommt das da eigentlich dreimal vor im Johannesevangelium. Sie suchten ihn zu töten. Und oftmals war Jesus in Bedrängnis. Und er blieb dennoch gehorsam und tat nur das, was der Vater von ihm erwartete. Und dann kommt tatsächlich das Kreuz auf ihn zu. Der schändlichste Tod von allen Arten, besonders für den Herrn Jesus Christus. Es ist nicht so, dass nicht auch andere Menschen gekreuzigt wurden. Aber der Herr Jesus Christus als Gerechter am Kreuz. Im 5. Buch Mose heißt es schon in Kapitel 21 und Vers 22, wenn auf einen Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das Jahwe, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Seht ihr, der Gehorsam des Herrn Jesus führte dazu, dass der Vater ihn verfluchte. Er hing am Holz. In Galater 3 bekundet Paulus sehr deutlich, 3 Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und zwar damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da heißt es weiter im Galater, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Menschen gingen mit Jesus so um, als wäre er ein gewöhnlicher Mensch. Menschen gingen mit ihm um, als wäre gefühlt ein Fußabtreter. Und ihr Lieben, Menschen behandeln den Sohn Gottes heute noch genauso herabwürdigend. Jesus war zu mehr bereit. Er war nicht nur bereit, sich so behandeln zu lassen, er war bereit, an das Kreuz zu gehen. Und das Kreuz war der Ort, an dem der Zorn des Vaters gegen ihn gerichtet wurde. Ihr erinnert euch noch an die Worte in Jesaja 53, Vers 10. Es gefiel dem Vater, ihn zu zerschlagen. Es gefiel Jahwe, heißt es dort, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Aber Jesus ließ sich durch diese scheinbar widersinnige Widersprüchlichkeit nicht beirren. Er sagt nicht, Moment mal, ich bin doch der König der Könige. Ich bin doch der Erste und der Letzte. Ich bin doch derjenige, der es eigentlich verdient, von euch getragen zu werden, auf einer Sänfte. Nein, in seiner Demut diente er und blieb gehorsam. Der Vater hatte es so vorgesehen. Und er hatte dem in seinem ewigen Ratschluss zugestimmt. Und er wurde unser Retter. Und in seinem Denken wurde er unser Vorbild. Wie sollen wir denken? Wie Jesus. Wie soll die Gemeinde sein? Wie Jesus. Die Gemeinde, nochmals, ist der Leib Jesu in Sklaven, in der Gestalt eines Sklaven. Willst du Gott ehren? Dann sei dem Vater gehorsam. Tu seinen Willen, auch wenn Menschen nicht anerkennen, wen du glaubst. Wirst du in deiner Nachfolge gekränkt, beleidigt oder verfolgt? Ja, ich hoffe. Ich hoffe, das ist der Fall. Ich hoffe, du wirst es. Denn dieses Vorrecht geht mit dem Glauben einher. Und alles andere wäre des Königs nicht würdig. Ihr Lieben, gekränkt zu werden, beleidigt zu werden. Wisst ihr, wie oft wir uns darüber echauffieren, wenn uns jemand beleidigt? Warum? Wir nehmen es viel zu wichtig. Viel zu wichtig. Hätte Jesus Grund gehabt, beleidigt zu sein? Nach unserem Maßstab? Oh, alle Male. Kein bisschen. Kein bisschen. Er steckte diese Dinge ein. Nun willst du diese Gesinnung annehmen? Ich weiß, du hast sie, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn nicht, dann bekenne ihm deine Sünde. Dann bitte ihn, dir zu vergeben. Bitte ihn, dass er dein Leben lenkt. Rede mit Gott. Und dann wird er dein Vater. Gemäß dem, was der Herr Jesus Christus lehrte, wirst du sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Nochmals, was geschieht im Himmel? Dort wird der Vater geehrt. Wir haben einen kurzen Einblick in den Himmel bekommen, in der Offenbarung und in anderen Teilen. Aber dort wird der Vater geehrt. Dort wird der König der Könige geehrt. Was will der Vater folglich auch auf der Erde? Er will deine Anbetung. Und die Anbetung, die geschieht einzigartig. Und allein nur durch den Sohn Jesus Christus. Jesus hat dir den Gehorsam vorgelebt. Eifere ihm nach. Nun achte einmal auf die Einstellung, die Gesinnung und Entschlusskraft des Christus bei seinem Eintritt in diese Welt. Seht ihr, uns fehlt es oft an Entschlusskraft, wirklich zu sagen, ich werde gehorsam sein. Vielleicht verlassen wir uns auf irgendeine Art und Weise, dass wir sagen, oh, ich kann mich wieder reinigen. So wie ich morgens mir die Zähne putze, ich esse, ich reinige mich wieder. Ach, ich werde mich einfach wieder reinigen, wenn ich mich besudelt habe. Wir brauchen die Entschlusskraft, uns nicht zu besudeln mit der Sünde. In Hebräer 10, ich lese euch die Worte aus Hebräer 10, die Verse 4 und folgende. Da sagt es, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Herr Jesus Christus war entschlossen. Er tat den Willen in aller Konsequenz. Und du kannst das als Kind Gottes in der Kraft des uns verliehenen Geistes und mit dem Entschluss, gehorsam zu sein, ebenso tun. An dieser Stelle fällt mir gerade ein, dass Corrie ten Boom wurde einmal gefragt, ob es ihr schwerfälle, demütig zu bleiben. Ihre Antwort war, als Jesus am Palmsonntag auf einem Esel in Jerusalem einzog und alle Menschen Palmzweige schwenkten, ihre Kleider auf die Straße warfen und Lobgesänge sangen, glauben Sie, dass diesem Esel auch nur in einem Moment lang in den Sinn gekommen ist, dass all das ihm galt? Sie fuhr fort, wenn ich der Esel sein kann, auf dem Jesus Christus in seiner Herrlichkeit reitet, dann gebührt ihm alle Ehre und aller Lobpreis. Seht ihr, wir müssen so entschlossen zu sein und zu sagen, ich bin dieser Esel, ich bin ein Nichts. Ich eifere dem Herrn Jesus Christus nach. Und du kannst gehorsam sein. Du hast recht. Du kannst nicht gehorsam sein wie Jesus Christus, der ohne Sünde war. Du kannst es nicht perfekt tun. Aber du kannst ihm nacheifern, die demütige Gesinnung des Christus zu erlernen und allen Gehorsam anstreben. Und tatsächlich, wenn du versagst, und das wirst du, dann korrigierst du dein Leben erneut und bittest den Herrn um Vergebung. Nun, der ganze Punkt hier in diesem Abschnitt ist, Paulus ist so besorgt um diese Gemeinde. Er liebt diese Gemeinde, wie alle Kinder Gottes einander lieben. So liebte er sie ganz besonders. Er war in einer ganz besonderen Verbundenheit. Und er sagt, ihr Kinder Gottes in Philippi, ich kann euch nicht versprechen, dass ich auch zu euch komme. Aber steht zusammen. Seid einmütig. Kämpft mit einer Gesinnung. Und er kommt zu diesem Punkt und er sagt, die eine Gesinnung, die ihr braucht, das ist der absolute Höhepunkt, das, wie sagen wir, der Dreh- und Angelpunkt in diesem ganzen Abschnitt ist, sei so gesinnt, wie Christus Jesus auch war. Denke so, wie er denkt. Ihr Lieben, dann werdet ihr auch erhöht werden. Und das werden wir demnächst uns anschauen. Die Verse 9 heißt es, darum hat Gott auch ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in seinem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und wir haben schon gelernt, dass nicht nur der Herr Jesus Christus verherrlicht wird, sondern wir mit ihm zusammen. Warum? Weil wir eins sind mit ihm. Und zu diesem Vereintsein mit ihm gehört auch, dass wir so denken wie er. Sonst bist du nicht mit ihm vereint. Sonst machst du dir selbst etwas vor. Wie können wir also immer wieder eine demütige Gesinnung haben in unserem Dienst, als auch in dem Gehorsam ihm gegenüber? Indem wir uns an sein Wort setzen, sein Wort willig aufnehmen, sein Wort gehorsam umsetzen. Fass heute erneut den Entschluss, gehorsam zu sein, egal was es kostet. Werden wir leiden? Du wirst leiden. Wirst du beleidigt werden? Du wirst beleidigt werden. Wirst du belächelt werden? Du wirst belächelt werden. Aber ich sage dir eins, du wirst mit ihm verherrlicht werden. Das ist, was uns das Wort Gottes sagt. Und alles, was wir temporär erleiden müssen in diesem Leben, ist nicht der Rede wert im Angesicht der großen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und deshalb ist dieser Text so wichtig. Seid gesinnt, wie Christus Jesus auch war. Amen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen nochmals, dass du uns gezeigt hast in deinem ganzen Leben. Herr, wenn wir die Evangelien lesen, dann nicht nur, weil wir Wundergeschichten lesen wollen, sondern weil wir dich sehen in deiner absoluten Beherrschtsein, in deinem konzentrierten Gehorsam dem Vater gegenüber. Niemals ein Fehltritt. Kein falsches Wort kam über deine Zunge. Absolut heilig bist du und als Gerechter bist du deshalb auch würdig, um für uns ans Kreuz zu gehen und warst du würdig, ans Kreuz zu gehen. Den Zorn des Vaters auf dich genommen, freiwillig. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir uns daran erinnern dürfen. Herr, vergib uns, dass wir zu schwach sind in unserer Erinnerung, zu schwach in unserer Meditation, unserem Denken darüber, was du getan hast. Herr, wir sind fortgerissen von dem, was uns vor Augen gemalt wird. Dinge, die wir sofort haben können. Dinge, die wir sofort wünschen. Dinge, die uns unangenehm sind, lehnen wir ab. Wie töricht. Hilf uns, dass wir nicht nur an dich glauben, sondern wie wir auch zuvor schon gehört haben, bereit sind, für dich zu leiden. Denn uns ist diese Gnade verliehen worden, um deines Namens willen auch zu leiden. Mach du uns bereit dazu. Hilf du uns, das Christsein ganz zu leben. Hilf uns, dass wir das Christsein nicht als ein Spiel ansehen, das von einem Sonntag zum nächsten oder von einem Mittwoch zum nächsten oder zu einer Veranstaltung zur nächsten, von einer Konferenz zur nächsten, sondern unser tägliches Dasein, ein Hingeben an dein Willen ist, in einer demütigen Gesinnung, dass du alles besser weißt als wir, wollen wir uns dir hingeben. In dem Wissen, dass du der Hirte bist, der über uns wacht und uns nicht zustoßen kann, was du nicht möchtest. Danke, dass wir die Lehre der Vorsehung kennen, dass nichts, absolut gar nichts in unser Leben hineinkommen kann. Nicht mal unsere abscheulichsten Sünden können das vereiteln, was du mit uns vorhast, wenn wir dein Eigentum sind. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns rein gemacht hast. Hilf uns auch in Reinheit zu leben, wie du rein bist. Um deines Namens willen und zu deiner Verherrlichung. Amen.